Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zur ersten Folge Ohne Moos nix los. Ich bin Morais. Ein paar von euch haben es mitbekommen. Ich habe vor ein paar Wochen nach Menschen gesucht, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und habe da auf jeden Fall auch einige gefunden. Der Podcast war eigentlich erst geplant so für April, Mai, aber ich habe mir gedacht, in Zeiten von Corona, wo wir alle zu Hause sitzen, also hoffentlich zu Hause sitzen und auf uns aufpassen, kommt so eine halbe Stunde Unterhaltung doch ganz gut. Ihr könnt mir gerne reinschreiben, wie es euch gefallen hat. Für die erste Folge war ich in Duisburg, habe mich mit jemandem getroffen, der fast sein ganzes Leben im Gefängnis gesessen hat und ein bisschen mit ihm darüber gequatscht. Ja, in diesem Sinne, wenn du Bock hast, bleib dran, zieh dir die Folge rein und schreib mir gerne, wie es dir gefallen hat. Bis dahin und viel Spaß. Okay, herzlich willkommen Leute zu Ohne Moos nix los, heute aus Duisburg. Ich habe einen ganz speziellen Gast heute dabei, den Balu, und er wird euch jetzt ein bisschen was von sich erzählen.
Ja, hallo, ich bin der Balu, 31, aus Duisburg. Jo,
starten ja. Los. Balu, dein Lebensweg, sag ich mal, der war nicht so wie der von den meisten Leuten. Du hast viel Zeit im Gefängnis verbracht.
Ja, das ist richtig.
Wie gesagt, wenn ich dir irgendwie zu nahe trete oder irgendwelche Fragen du nicht beantworten willst, ist das kein Problem, dann sag das jederzeit. Das nur schon mal vorab. Aber ansonsten hätte ich als erstes die Frage, wie lange und warum hast du denn überhaupt gesessen?
Also wie lange ich insgesamt gesessen habe, sind 13,5 Jahre jetzt. Warum? Einmal wegen Raub, gefährliche Körperverletzung und Mord. Die erste Sache, das war Jugendstrafe. Und die zweite Sache war nur Raub und Körperverletzung.
Okay. Ja, das ist ja schon, wenn du 31 bist, ist das ja eine ziemlich lange Zeit. Jugendstrafe, wie kann ich mir das vorstellen? Also mit wie vielen Jahren bist du denn das erste Mal ins Gefängnis gegangen?
Die Tat ist mit kurz nach meinem 14. passiert. Das heißt, ich bin da in Haft gekommen. Erstmal U-Haft, dann Maßregel, dann wieder U-Haft bis zur Verhandlung. 2003 wurde ich dann zu 8 Jahren Jugendstrafe verurteilt, aber war halt schon 1,5 Jahre im Maßregelvollzug. Die Zeit wurde mir nicht leider angerechnet. Somit sind das dann 9,5 Jahre, die ich dann da absitzen musste. Ja, wie du dir das vorzustellen hast. Ich kann mich noch ungefähr an den Tag erinnern, wo ich festgenommen worden bin, weil ich von zu Hause abgängig war, wurde ich in der Stadt aufgegriffen, von der Polizei natürlich, weil es spät war, es war schon um 11, 23 Uhr war es da, und dann haben die mich gefragt, ja, ob ich mich denn ausweisen könnte, sage ich, nö, und dass ich dann um die Uhrzeit gar nicht draußen rumlaufen dürfte, natürlich haben sie mich dann mitgenommen, und dann haben die mich in so einer Ausnüchterungszelle, damals nannte man das, reingesetzt erstmal, und ja, dann kam dann irgendwann ein Polizeibeamter und hat mich dann befragt zu einer speziellen Sache. Da die halt vor einer Woche oder so eine Leichenfund in der Wohnung hatte und jemand hatte gesagt, dass ich da mitbeteiligt war. Ja, somit kam das dann zustande.
Okay, krass. Und das alles mit 14. Nee, ich hatte gerade erst, als du die Story erzählt hast, gedacht, die haben dich durch Zufall aufgeschnappt, weil du gesagt hast, du warst mit. Ja. Echt durch Zufall? Zufall. Dass, weil du mit 14 irgendwie draußen lange noch unterwegs warst?
Genau, weil ich zu gesucht auch gemeldet war von meinen Eltern.
Okay. Und dann aber haben sie nicht speziell nach dir gesucht, also haben sie schon nach dir gesucht, aber das war eigentlich mehr oder weniger durch Zufall gefunden, sage ich
genau.
Mal.
Genau.
Okay, das ist, ja, krass. Für die Leute, die irgendwie mit Gefängnis oder so überhaupt nichts zu tun haben, vielleicht kannst du sagen, wie, du warst ja ziemlich lange drin, wie war so dein Tagesablauf oder was macht man die ganze Zeit? Gibt es Unterschiede als junger Erwachsener oder als Teenager und im Gegensatz zum Erwachsenen, was man da den ganzen Tag über macht?
Ja, tatsächlich gibt es da Unterschiede. Ich sag dir ehrlich, in Jugendvollzug ging die Zeit schneller rum als in Erwachsenenvollzug. Ich sag dir auch warum. Also ein Jugendvollzug sieht so aus, der ganze Tag ist strukturiert. Du hast ab um 6.30 Uhr ungefähr, zwischen 6 Uhr und 7 Uhr meistens, ist es unterschiedlich in jeder JVA, gibt es Frühstück. Wenn du Schule hast oder Ausbildung oder Arbeit, musst du dann ab 7.30 Uhr mit abrücken. Dann hast du bis, wie draußen im Alltag auch, bis 15 Uhr bist du dann auf der Arbeitsstelle oder Schule. Danach hast du Freizeit. Das heißt, die Freizeit ist Sportangebote, kannst zum Kraftsport gehen, du kannst zum Fußball gehen. Zu meiner Jugendzeit gab es noch nicht mal Fernsehen auf Zelle. Da hast du nur ein Radio gehabt, konntest dir eigentlich Kaffeemaschine, Elektrogerät, alles holen, außer ein Fernsehgerät. Das war im Jugendvollzug noch nicht erlaubt damals. Das war noch die Strafe, dass die Gefangenen ein bisschen was oder die jungen Leute ein bisschen was lernen aus ihren Fehlern, die sie da gemacht haben. Aber ja, die meisten lernen da drin nicht, beziehungsweise im Jugendvollzug gerade ist es so, dass es halt jeden Tag irgendwas anderes gibt. Man muss sich immer wieder aufs Neue beweisen. Die ersten Jahre, also zumindest war es bei mir die ersten Jahre so, und irgendwann mal pegelt sich dann ein, dass du dann halt einen Ruf drinnen weg hast oder einen Ruf aufgebaut hast, dass du dann eher ganz gut über die Runden kommst und dass du halt Beschäftigung hast, dass du deine Leute da hast, deinen Kreis da hast, dass du, ja, die einzigen Schwierigkeiten, die dann auf dich zukommen, sind halt Beamten halt, die deine Zelle auseinandernehmen oder sagen, du hast zu viel in der Zelle oder du hast so viele Bilder an den Wänden, das sind halt die Schikanen dann da. Dann kommen dann die Erziehungsmaßnahmen, die ein bisschen dein Leben da drin ein bisschen verschlechtern, sagen wir mal so. Und der Unterschied zum Erwachsenenvollzug ist, in Erwachsenenvollzug wollen sie ihre Ruhe haben, die Leute. Und da ist nämlich das Problem, da hast du keinen strukturierten Tagesablauf. Klar sind die Essenszeiten festgemacht, aber wenn du nicht arbeiten willst oder nichts machen willst, kannst du auch Zelle bleiben, da hast du aber 23 Stunden Zelle. Sportangebote gibt es da auch. Aber wenn du Nichtarbeiter bist, hast du vielleicht ein-, zweimal die Woche Sport und dann halt jeden Tag regelmäßig deine eine Stunde Freigang. Also Freigang heißt auch ein Hof, der 4x20 Meter ist. Das heißt, du hast da einen Kreis und läufst immer einen Kreis. So sieht das aus.
Okay. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zu meiner nächsten Frage. Und zwar, dass viele Leute sagen, so gerade in den letzten Jahren, dass sich viel verändert hat und Knast in Deutschland teilweise schon so, ja, nicht wie Urlaub ist, aber viele haben gar nicht mehr so große Angst davor reinzugehen, gerade wenn die schon mal drin waren, weil die sagen, ey, ich habe das schon mal geschafft, ich schaffe das auch nochmal, und im Vergleich zu anderen Ländern ist das gar nicht so wild. Natürlich will da niemand rein, aber deine persönliche Erfahrung, wie du es dir vorher vorgestellt hast, weil ich glaube, viele haben halt so sehr große Angst davor, halt irgendwie mal ins Gefängnis zu kommen, und wie es dann wirklich war.
Also ich sag dir ehrlich, ich würde keinen anraten, in den Knast zu gehen. Jeder, der keine Knasterfahrung hat oder so, der würde da drinnen untergehen, ganz einfach. Wenn du keine Kontakte drin hast, wenn du nicht mal aus dem Milieu kommst, gehst du da drinnen knallhart unter, wenn du keine Leute kennst. Der Unterschied ist, ich habe auch mit Leuten Kontakt gehabt, die mit Leuten aus anderen JVAs, aus Spanien oder außerhalb der EU Kontakt hatten, mit Leuten, die saßen. Da die Umstände in JVA sind ganz anders. Das heißt, die haben da teilweise nur Gitter und sind damit so, in Russland zum Beispiel sind die mit 25 Leuten in einer Zelle. Das heißt, du kannst Glück haben, wenn du ein Bett kriegst. Und wenn du da neu bist, also, oder als Ausländer reinkommst, kriegst du gar kein Bett, dann kannst du am Boden schlafen. Das sind die Zustände, sind hier nicht in Deutschland, aber ich kann mich erinnern, wo es noch früher Zellen gab, wo jetzt 4 Mann untergebracht worden sind. Mittlerweile haben sie das abgeschafft, weil da es zu Übergriffen kam. Wenn jetzt 4 Mann in einer Zelle sind, kann das sein, dass es irgendwann nach einer gewissen Zeit eskaliert da drin. Dass sie sich gegenseitig um den Sack gehen, wenn sie jahrelang auf einem engen Raum leben. Und das ist natürlich, dass es dann auch eskaliert. Klar, es ist nicht leicht in der JVA, es ist kein Urlaub, wie sich das die meisten vorstellen. Es ist wirklich kein Urlaub. Du hast da drinnen wesentlich Zeit mit dir, dich zu beschäftigen. Wie will man denn einen Menschen bestrafen, wenn man den einsperrt? Du kannst den alles, den Menschen ist schon alles genommen. Das ist schon die Strafe. Es ist denn die Freiheit genommen. Das höchste Gut, was der Mensch hat, ist die Freiheit einfach. Und wenn man es auch den Menschen nicht ansieht oder anhört, ne, es ist da drinne. Ich habe da gestandene Männer, die auch in Bikerclubs draußen sind, heulen sehen. die zum zweiten Mal vielleicht gesessen haben, aber das letzte Mal vor 20 Jahren. Aber die ein Jahr Haft hatten, die haben da drinnen geheult. Also die Strafe ist schon krass, weil du wirst von deiner Familie, von allen getrennt. Du hast einmal im Monat eine Stunde deine Familie zu sehen und das war's. Telefonieren 2 Stunden im Monat. In manchen JVA ist es noch krasser, das hast du noch weniger. Es ist nicht so, dass es Urlaub ist. Das dürfen viele nicht missverstehen. Die Gesetze hier, Gott sei Dank, sind so, dass an uns keine Misshandlungen geschehen, also öffentlich zumindest. Aber in JVA sind teilweise rechtsfreie Räume, würde ich jetzt nicht sagen. Also es gibt da Beamten, die ihre Position auch manchmal gerne überschreiten. Ich habe Kollegen gehabt da drin, die ja auch geschlagen worden sind. Also, aber mehr will ich dazu nicht äußern, das kann ich auch nicht, weil das wäre dann... ich glaube, da wird es Probleme geben. Weil das Problem ist in JVA, es ist halt so, dass ich kann das belegen durch Vollzugspläne, da gibt es so Vordrucke und die werden dann für die meisten Gefangenen da verwendet. Das heißt, wenn du vorbestraft bist oder das zweite Mal sitzt wegen Körperverletzung oder wenn du ein BTM gelegt drin hast, kriegst du weder Lockerung noch irgendwas, egal wie du dich führst da drin. Also ich sage immer so, ich hatte gute Führung drinne, aber gute Führung wird da drinne nicht anerkannt. Ich hatte 2 Disziplinarverfahren in den Erwachsenenvorzug gehabt. Das war einmal wegen Pfeffer und weil sie gebrannte CDs bei mir rausgeholt haben. Das ist dann wieder ein Grund, wo die sagen, nö, keine gute Führung. Obwohl der Richter anderer Meinung war, aber der Richter hält sich an die Meinung der JVA-Leitung. Die meinte, dass ich resistent wäre und obwohl ich seit einem Jahr jetzt ungefähr draußen bin und habe mir nichts zu Schulden kommen lassen.
Okay, ja, klingt auf jeden Fall nach einer harten Zeit. Du hast eben selber von den Gruppen und so weiter gesprochen, die sich auch da bilden können. Hast du vielleicht sogar Freunde gefunden in der Zeit, mit denen man durch diese harte Zeit gegangen ist, wo du vielleicht sogar danach, nach dem Vollzug sogar noch Kontakt zu hast?
Also Freunde findet man da drin, also dass man drin in Vollzug selber hat man keine Freunde.
Okay.
Das ist eine Zwangsgemeinschaft. Du kannst immer noch jeden vorm Kopf gucken.
Das heißt, ich meine vielleicht, ja,
genau. Da drinnen über die Zeit, das ist ja das.
Vielleicht lernst du jemanden durch Zufall kennen und sagst, drinne, okay, der ist ja doch voll in Ordnung oder so.
Da drinnen, ja, in der Zeit, aber selbst da kannst du nur zu 70% den Leuten trauen, weil sobald sie die Möglichkeit haben, interessiert jeden da drinnen sein eigener Arsch. Ich habe Leute da drinnen erlebt, mit denen ich jahrelang verbracht habe und auf einmal haben sie einen verraten. Wenn man 2, 3, 4 Jahre mit denen zusammengehockt hat oder kurz vorm Ende ist, habe ich schon erlebt, wie die dann singen gegangen sind beim Abteilungsleiter. Obwohl man vorher das nie gedacht hatte von der Person. Es gibt eine Person, mit der ich Kontakt habe, aber das ist halt ein Mensch, der, wie gesagt, nie so lange saß. Der da drin schon wie eine Art Ziehvater für mich war, der war schon älter, der Mann, und mit dem ich heute eigentlich noch ein bisschen Kontakt oder relativ guten Kontakt habe, sagen wir mal so, der aber über die ganze Haftzeit nichts mehr hören will, ist verständlich, weil er damit abgeschlossen hat.
Okay, ja, irgendwann kamst du wieder raus, hast du irgendwie in der Gesellschaft große Ablehnung empfunden, wenn du erzählt hast, dass du im Gefängnis warst oder vielleicht auch im Job, dass man gesagt hat, okay, sobald die das gehört haben, wollten die vielleicht nichts mehr mit dir zu tun haben. Also, dass es dir einfach nach der Zeit noch Steine in den Weg gelegt hat.
Also im Freundeskreis oder Bekanntenkreis nicht. Steine in den Weg gelegt, jein, sagen wir mal so. Nach meiner ersten Haftzeit war es so, dass es einige... dem man das in Vertrauen erzählt, weil ich gehe ja damit nicht hausieren, aber Leute, die man dann kennenlernt und mit denen man dann befreundet ist, erzählt man dann irgendwann auch, mal hier, pass auf, wenn die dann Fragen stellen, hier, wo warst denn du die Zeit und irgendwie fehlen dir irgendwie ein paar Jahre, wo warst denn du da? Und dann kommt halt die Frage auf, dass man die auch beantwortet dann. Und dann gibt es halt auch Leute, die dann so eine Situation ausnutzen und dich dann als Mensch ausnutzen und sagen dann hier, was oft du kannst, dass du die Fähigkeiten kannst du mir nicht helfen. Im beruflichen Leben, klar, Sobald ein Arbeitgeber Führungszeugnis verlangt, bin ich nicht dazu bereit, das vorzulegen, weil ich in meiner Erfahrung, dass wenn ich das vorgelegt habe, dann mit Fragen konfrontiert werde vom Arbeitgeber, also von einer wildfremden Person, die ich nicht beantworten will dann in dem Moment.
Ich verstehe, was du meinst.
Weil das mir zu persönlich ist dann, weil das ein Mensch ist, mit dem ich keinen Bezug habe, ist nur mein Arbeitgeber und das wäre mir dann zu privat. Dahingehend ist es schwierig, als ehemaliger Inhaftierte da mit so Vorstrafen wie ich, die halt nie gelöscht werden aus dem Führungszeugnis, da irgendwie im Berufsleben Fuß zu fassen. Es gibt Firmen, wo ich Glück habe, im Sicherheitsdienst, die mir eine Chance geben, aber mich nicht offiziell einstellen dürfen.
Okay.
Die setzen mich in bestimmten Bereichen ein, ja, aber die können mich nicht wegen... Es gibt da halt... Hürden, die halt mit der Behörde zu tun haben, sobald ich irgendwo zum Beispiel als Wachmann tätig wäre, regelmäßig und die würden das kontrollieren, würde ich am Arsch sein. Oder der Chef wäre dann am Arsch. Weil im Endeffekt mache ich zwar einen guten Job, aber das interessiert die nicht. Die sehen nur dein Führungszeugnis und sagen sich, nee, der ist hochaggressiv, was total falsch ist. Ich habe mich total unter Kontrolle und weiß selbst an der Tür, wie weit ich zu gehen habe und was mir das Gesetz erlaubt und was nicht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja, es ist natürlich schwierig. Genau das ist das, was ich meine. Weil egal, wo du dich auch bewirbst, so einen Lebenslauf wollen sie ja eigentlich immer sehen. Und spätestens dann kommen die Fragen auf. Aber
nee, Lebenslauf bei mir eigentlich nicht, weil ich halt in meiner ganzen Haftzeit irgendwo arbeiten war.
Okay.
Und da steht mein Lebenslauf drin. Und das sind halt die Arbeiten, die ich da drin, die stehen ja genau da drin. Nur, dass meine Qualifikationen nicht auf JVA ausgestellt sind. Die sind dann halt bei den externen Firmen draußen ausgestellt. Das heißt, okay. Es kommt mein Lebenslauf nicht zur Frage. Nur es gibt Firmen, die verlangen grundsätzlich Führungszeugnis. Okay. Und das kann man halt nicht, da kann man nichts verschönigen.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber natürlich auch, dass man grundsätzlich dann erst, du kannst ja nicht dich bei zig Firmen bewerben und die denen dann erstmal deine ganze Story erzählen. Vor allem macht es ja im Endeffekt auch wirklich nichts, deine Arbeit nicht besser oder schlechter im Endeffekt. Nee, die Frage ist ja immer nur, wo du jetzt gerade stehst. Und wenn du, die machst die Arbeit vielleicht besser oder vernünftiger als jemand, der einen komplett sauberen Lebenslauf hat, sage ich jetzt mal. Ne? Das muss man ja dann, würde ich sagen, einfach testen. Und deswegen ist es eigentlich auch Quatsch, sowas zu verlangen, weil man muss einfach gucken, wo steht die Person in dem Moment, würde ich sagen. Ne?
Genau, und ich hab eigentlich grundsätzlich einen Wertegang, der nicht eines typischen Inhaftierten, wie man öffentlich sagt. In der Öffentlichkeit ist ein typisch ehemaliger Gefangener, der keinen Schulabschluss hat und weder eine Ausbildung noch irgendwas. Ich kann alles vorweisen. Ich habe drinnen einen qualifizierten Hauptschulabschluss gemacht, ich habe einen Realschulabschluss gemacht mit einem Notendurchschnitt von 2,1. Dann habe ich eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, die Kochausbildung habe ich gemacht und den 34a habe ich gemacht.
Ja, wir haben das quasi gerade schon mit drin gehabt, weil als nächstes wäre halt gekommen, abgesehen jetzt von der Gesellschaft und Leuten, die du nicht kennst, aber du hast es schon erwähnt, Freunde, Familie, gab es da vielleicht sogar Leute, die gesagt haben, ich weiß nicht, was da mit dir passiert ist, was hast du da gemacht?
Da habe ich keine Ablehnung, wenn die meines, also Familie sowieso nicht, weil die wissen ja meine Geschichte, ist klar.
Wollte ich gerade sagen, es gibt ja auch immer Gründe, warum Menschen Dinge tun, so, ne?
Ja, wenn ich Freunden das erzählt habe, warum das so passiert ist, bevor die Frage aufkommt, hier, warum hast du das denn gemacht? Haben die das dann auch verstanden? Also wenn ein ehemaliger Polizeibeamter ein zehnjähriges Mädchen vergewaltigt, was halt von meiner Familie war, zumal ich mit 14 nicht geplant habe, den umzubringen, ist klar. Ich weiß nicht, mit welcher Intention, ich wollte halt fragen, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, welche Intention ich hatte. Ich war halt sauer auf den, ist klar. Weil meine Tante mir das erzählt und der wurde halt verurteilt und suspendiert nur. Der ging nicht in Haft, weil Polizeibeamten da Beamte geschützt werden, weil die nicht in Haft gehen sollen erstmal.
Ja.
Und das habe ich nicht ganz eingesehen, aber das ist dann so eskaliert, dass ich ihn halt verprügelt habe, dass er gestorben ist. Also, und das Gericht war der Meinung, es wäre geplant gewesen mit der, ja.
Ja, ich denke auch, dass viele, die das hören, jetzt, wo du vielleicht auch irgendwo begründet hast, wieso es so kam. Klar werden viele sagen, ey, wir sind in Deutschland, es gibt keine Selbstjustiz, wo werden wir hinkommen, wenn jeder, der irgendwie was vom Kopf kriegt, wieder zurückschlägt. Mhm. Aber andererseits denke ich, dass es gerade in so einem Fall viele gibt, die da irgendwo das total nachvollziehen können, dass du erstmal hingehst und, ne?
Ja, aber ich war 14 damals, so weit habe ich gar nicht gedacht. Also, aber den Richtern, die Staatsanwalt, war das egal. Die haben einen Täter gehabt und wollten der Öffentlichkeit zeigen, wie die Justiz handelt. Und da ist egal, ob derjenige 14 ist oder 30, es wird gleich, gut, nicht gleich verurteilt, weil ich habe Jugendstrafe gekriegt, da geht die Strafe maximal bis 10 Jahre. Hätte ich das in Erwachsenen, wäre das wahrscheinlich in 15 Jahren, also LL mit schwerer Schuld, dann wäre ich immer noch in Haft. Also ich würde nie wieder rauskommen. Das ist zum Glück in Deutschland noch, da habe ich Glück gehabt, sagen wir mal so.
Dass du noch so jung warst.
Genau, und der zweiten Sache, die ich gemacht habe, die bereue ich ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, also ich würde es nicht mehr machen, weil ich am Ende, wie gesagt, die Haft alleine abgesessen habe, jemanden geschützt habe, der mehr gemacht hat als ich, aber ich habe ihm geholfen, weil bei ihm wurde eingebrochen und wir haben die Sachen wieder beschafft, weil die Polizei natürlich die Ermittlung eingestellt hat. Aber ich sage mir heute, das hat sich nicht gelohnt für mich oder hat es mir nicht gebracht, weil ich habe dafür meine Jahre verschenkt und der war schön in Urlaub in ja, Ägypten und sonst wo, wo er überall war in der Zeit, wo ich in Haft war. Und hat mir weder 100 Euro geschickt, noch irgendwas, dass ich in der Haft irgendwas habe. Ein Danke habe ich gekriegt, mehr habe ich nicht gekriegt, dass ich den rausgehauen habe.
Ja, das ist krass. Also das wäre auch, meine nächste Frage wäre nämlich gewesen, wie gesagt, es gibt immer Gründe für Taten, aber bereust du die Sachen? Du hast das eigentlich gerade schon beantwortet, die eine Sache mehr, also, die andere Sache weniger. Genau. Oder wenn du jetzt mit 31 drüber nachdenkst, würdest du sagen, ich glaube zumindest bei dem ersten Fall, ich wüsste nicht, ob ich anders handeln würde in dieser Situation, oder?
Genau, wenn es um meine Kinder gehen würde, ich habe ja 3 Söhne jetzt mittlerweile, wenn sowas passieren würde meinen Kindern, ich würde nicht anders handeln, ich würde denjenigen zur Rechenschaft ziehen. Wenn er Glück hat, kriegt der Staat den vorher, die Justiz. Bevor ich ihn kriege, da sage ich ehrlich die Meinung, ich würde ihn zur Rechenschaft ziehen und unter die Erde bringen. Bei der zweiten Sache definitiv nicht mehr. Also ich würde keinen Freund mehr, nur weil er mich anruft hier, ich habe ein Problem, kannst du mir mal helfen. Jeder soll sein Problem selber klären. Wenn es die Polizei nicht macht, dann ist das nicht mein Problem. Weil es geht ja um mein Leben und meine Jahre. Und die verbringe ich natürlich nicht für jemand anders mehr in Haft oder helfe einen in der Hinsicht, dass ich meine Freiheit hergeben muss.
Ja, ich denke, da sind viele... Ich weiß nicht, muss man vielleicht vorsichtig sein, aber ich würde sagen, da sind wahrscheinlich viele bei dir und haben eine ähnliche Meinung wie du, gerade zu dem ersten Thema. Also ich denke auch, wenn du deine Story vielleicht Leuten anvertraut hast, wie du selber gesagt hast, sind viele die dabei, die sagen, ey, ist scheiße, aber ja. Ich hätte es genauso gemacht. Wahrscheinlich.
Ich habe über die Jahre, es gibt verschiedene Arten von kriminellen Menschen. Es gibt die Kriminellen, die sagen, hier komm, lass uns eine Tankstelle oder eine Spiele überfallen. Das sind für mich die wirklich Kriminellen, weil es geht ja nicht um das Geld, was sie daraus holen. Die Menschen, die überfallen, sind danach geschädigter. Ja. Als, das Geld ist versichert, das ist ja scheißegal. Aber die Leute, die da überfallen werden, die Frau, die da an der Theke sitzt, an der Tankstelle oder an der Spielothek, die ist geschädigt für ihr ganzes Leben lang. Die traut sich nicht mehr in so einen Laden, die kriegt Panikattacken. Das kann ich nicht nachvollziehen. Oder wenn Leute mir erzählen oder drin erzählt haben, die überfallene Oma. Sag ich so, findest du das cool oder was? Ich finde das asozial, das ist ganz, ganz unten. Ja. Das ist der letzte Dreck. Das ist für mich nicht weit entfernt vom Vergewaltiger, von Frauenschläger. Das sind alles Leute für mich, die sollte man wirklich wegsperren. Da bin ich wirklich der Meinung. Oder Leute, die an Minderjährige oder Jugendliche Drogen oder sonst irgendwas verkaufen. Wenn sie es an Erwachsenen machen, okay, die Erwachsenen wissen, was sie tun. Die können das selber entscheiden, aber nicht so... Ich will mich jetzt nicht als Engel hinstellen oder sonst irgendwas. Ich habe meine Fehler gemacht und ich habe auch schon Fehler gemacht, die ich nicht mehr tun würde. Aber sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Sowas würde ich auch nie machen. Also ich bin jetzt in einem Alter mit 31, dass ich irgendwann sage, nee, jetzt ist Schluss. Wobei, ich will mein Leben ja aufbauen und nicht wieder hintenrum durch die Haft alles wieder verlieren und einreißen. Nein. Ja.
Genau, ich hätte nämlich damit auch weitergemacht, dass ich gesagt habe, da hast du vielleicht irgendwas gemacht oder dir irgendwas überlegt oder als Ziel gesetzt oder dass sowas nicht nochmal passiert. Ich weiß, es ist genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, es gibt die Situation, in die du sowieso ja nie kommen wolltest, von daher kann man da noch so gut planen, das hängt nicht immer von einem selber ab.
Sag mal so,
ja, aber
das Schicksal kann man nicht beeinflussen. Wer sagt mir, dass ich morgen, wenn ich jetzt Keine Ahnung. Ich habe eine Freundin zum Beispiel, gehe mit der weg. Wie soll ich reagieren, wenn da ein Typ, wenn ich zum Beispiel, ich sitze an der Dresen mit ihr, sie sagt, geht auf Toilette und ich höre Schreien aus der Toilette, gehe in die Toilette und da will einer sie vergewaltigen. Ja. In dem Moment weiß ich, es könnte passieren, ich gebe dir nur eine Schelle und er fliegt falsch aufs Waschbecken und bricht sich das Genick. Dann war es das für mich.
Ja.
In diese Situation muss sich mal jeder reindenken. Man weiß nicht, was passiert. Klar, ich hoffe mal nicht, dass es so ungünstig kommt, ne? Aber bis jetzt gab es nie Probleme, wenn ich weggegangen bin. Also ich bin eigentlich, auch wenn ich was trinken mit Kollegen gehe, ich bin alles andere als böse, ich bin eher lustig. Ich versuche halt die, wenn jetzt da drinnen irgendwie Stress war, eine Situation war das, hier ist so eine Disco, da haben zwei diskutiert, da bin ich dazwischen und gesagt, Jungs, wir wollen hier keine Polizei haben, wenn ihr was zu klären habt, geht raus, um die Ecke, knallt euch da von mir aus die Rübe ein, aber nicht hier drinnen, muss ja nicht sein.
Ja.
Ich versuche immer zu schlichten, das ist halt schon aus Berufswegen, wenn ich in der Tür stehe, muss ich ja auch schlichten können.
Ja.
So, und ich versuche es immer zu schlichten. Oder bevor ich zuhaue, sage ich immer mehrmals, lasst es sein, geht nach Hause, ihr habt zu viel getrunken oder sonst irgendwas. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn auf einmal jemand mir eine reinhaut. So weit ist es nie gekommen.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst. Es hängt halt nicht immer von einem selber ab. Es ist, ne, wie im Straßenverkehr quasi. Du kannst der vernünftigste Autofahrer sein, der nie das Tempolimit überschreitet.
Du musst aber vorausschauen, du musst für die anderen mitdenken.
Aber wenn dir einer von hinten reinknallt mit 200 so und du...
Nee, da kannst du
nicht, ne, da kannst du halt nichts machen. So, das ist, nee. Und so sehe ich das ein bisschen. Man kann immer seinen Teil irgendwie dafür geben und sagen, ey, ich versuche mich an das und das zu halten und das vernünftig zu machen, aber...
Man muss halt entspannter werden. Also sagen wir mal so, ich bin heute entspannter als mit 20. Ich weiß nicht, ob ich früher ein Aggressionsproblem hatte oder nicht. Ich glaube, jeder Jugendliche oder Eltern von Jugendlichen wissen, wie Jugendliche sind. Ein bisschen rebellisch und haben ihre... Also ich kann heute sagen, so wie ich heute bin, war ich mit 20 nicht. Klar hat man da so Probleme mit sich selber etc. Ich bin aber heute völlig entspannt, was es angeht. Also es dauert sehr lange, bis ich explodiere. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal richtig explodiert. Das ist so lange her, dass ich es gar nicht mehr weiß sogar. Ich bin bei, selbst wenn ich was trinke, ich bin so entspannt. Da saß einer hinter dem Dresen hinter mir und gibt mir mit dem Ellbogen hinten. Er war nicht mal versehen, der hat sich nur umgedreht, der war auch voll. Und dann dreht er sich um, sagt, oh, sorry, ich sage, alles gut, ist nichts passiert. Also ich kann da völlig entspannt reagieren.
Okay, wenn du das mittlerweile kannst, ist das auf jeden Fall natürlich von Vorteil. Das würde ich dir die Frage stellen, was hast du für Leute als Tipp, die vielleicht noch ein bisschen jünger sind, noch ein bisschen wilder sind, um vielleicht auch an den Punkt zu kommen, wo man sagt, ey, ich gehe das Ganze jetzt mal ein bisschen ruhiger an, ich nehme vielleicht manche Sachen nicht so ernst, gar nicht so wild, steigere mich da nicht so rein. Also einfach im Alltag, dass man sagt, ey, es gibt ja Leute, die sind, wie du sagst, jung, noch voll impulsiv, unterwegs und impulsiv. Und ja, dein Tipp an solche Leute vielleicht, dass wir da noch was Gutes Tipp, aus dem Interview
rausziehen. Ich lebe nach dem Leitspruch, was du nicht willst, was man dir tut, füge keinen anderen zu. Ich habe lange gebraucht, um diesen Spruch zu verinnerlichen. Aber bevor ich jemandem irgendwas antue, oder wenn ich jetzt an der Tür stehe und mir droht einer oder geht mir zu nah, irgendwann lege ich den natürlich auf den Boden. Aus dem Grund, bevor ich wirklich irgendwas tue, was ich noch nicht mal will, was man mir tut. Also sagen wir mal so, jeder will unbeschaden aus verschiedenen Situationen rauskommen. Ich kann nur dazu sagen, wenn ein Jugendlicher einen anderen schlägt, stell dir mal vor, wie es ist, wenn du gehauen wirst.
Ja. Ich glaube, es ist auch oft gut, wenn man vielleicht vorher, und das ist wahrscheinlich das Problem, dass vielleicht viele vorher nicht diese negativen Erfahrungen gemacht haben. Die waren vielleicht immer die Großen und Starken und haben das nie gefühlt. Und ich glaube, wenn du einmal in der Situation vielleicht warst, dass du unterlegen warst, dass du selber mal gefühlt hast, wie das ist, ich glaube, das macht schon viel aus. Ja, nur kann man ja nicht zu den Leuten sagen, geh mal raus und lass die mal auf die Fresse hauen, damit du selber mal fühlst, wie das ist und dann machst du das vielleicht auch bei anderen nicht mehr.
Also sag mal so, das ist auch falsch gesagt, weil jeder, der austeilt, hat auch schon mal in sein Leben eingesteckt. ich weiß, was du sagen willst. Jemand, der ganz unten war, es ist mir einmal passiert, dass ich von 25 Glatzen, Nazis, zusammengetreten worden bin, weil ich einen weggehauen habe. Und dann kam der ganze Laden raus. Mhm. Ich muss dazu sagen, der ist auch mit einem Elektroschocker auf mich losgegangen. Das fand ich nicht so lustig. Mhm. So. Aber 25 Glatzen mit Fußtritten und was weiß ich noch alles. Also ich weiß nur noch, ich habe nur noch Füße gesehen. Also Springerstiefel. War nicht so toll, ne? Ich bin Gott sei Dank heil, nach den Umständen rausgekommen.
Den Umständen entsprechend heil, ja.
Das war mit Anfang, also kurz nach meiner Entlassung damals, war das 2011, das weiß ich noch. Seitdem weiß ich, wie es sich angefühlt haben muss, wenn ich manchmal mit Leuten umgegangen bin. Auch in der Haft. Gut, ich habe noch nie auf jemanden eingetreten, der auf dem Boden lag. Das war für mich sowieso immer Fakt, dass das nicht passiert. Aber selbst in der Haft, in Jugendanstalt, kriegst du auch mal vor die Fresse etc. Da bist du auch mal alleine in der Zelle. So. Aber es muss, im Endeffekt lernst du aus solchen Sachen, aus solchen Situationen, es bringt nichts, wenn du jemand anders klein machst. Weil irgendwann mal kommt jemand, der dich klein macht. Und Mobbing ist das allerletzte, geht schon an Mobbing, wenn du jemanden auf die Fresse haust, nur um den klein zu machen. Nur um den klein zu machen. Und keiner will klein sein. So, und deswegen, also ich habe mein Leitspruch auch immer, dass ich nie an Schwächere oder Jüngere rangehe. Also jemand, ja gut, mittlerweile Jünger, Jugendliche haben ja größere Klappe, als wir damals hatten, aber ich sag mal so, ich würde mir nie die Finger schmutzig machen, ich würde immer versuchen zu reden, ich würde nie jemanden, Schwächeres vor allen Dingen, schwächere Leute. Ich kann nicht zugucken, wenn jemand ein Tier quält oder ein Kind schlägt oder eine Frau schlägt. Aber man muss halt versuchen, erstmal zu schlichten mit Worten. Klar, Worte ist nicht alles, was bei jedem ankommt, ne? Aber bevor man irgendwas macht, was man danach bereut, ne, sollte man mit versuchen, sich zu artikulieren.
Ja, ich bin sonst auch mit meinen Fragen durch. Ich denke, es ist auf jeden Fall eine interessante Story, die du uns erzählt hast, und auch einfach, dass man hoffentlich viele Leute, auch jemanden halt wie dir, die Chance geben, die in der Vergangenheit Sachen gemacht haben, einfach mal zuzuhören und zu merken, okay, das steckt ja wirklich ein vernünftiger Mann hinter, den ich wahrscheinlich in vielen Punkten sogar verstehen kann, nachvollziehen kann. Wie gesagt, in verschiedenen Situationen, es gibt Leute, die hätten Dinge anders gemacht oder auch nicht anders gemacht und ja, aber wie gesagt, ansonsten denke ich, es ist schön, dass man mal so auch sowas drüber gesprochen hat, weil vielleicht manche Leute es gibt, die jemanden gar nicht diese Möglichkeit gegeben hätten, sagen, weißt du, mit dem Knast, die unterhalte ich mich gar nicht. Gibt's wahrscheinlich viele, ne?
Ja. Aber du weißt ja nicht, wer ein Knast ist vorher, das wird ja keiner.
Das stimmt, aber vielleicht, wenn sie es hören. Aber ja. Genau das ist das, was ich meine. Ich denke, wir haben hier ein gutes Beispiel, einfach, wo man sagt, okay, grundsätzlich, egal mit wem, ohne Vorurteile, weil ich denke, du hast wahrscheinlich viel auch mit Vorurteilen zu kämpfen. Mhm. Hört den Leuten zu, oftmals, egal, ob es jetzt Knastgeschichten sind oder irgendwas anderes, wo die Leute stehen. Die Frage ist immer nach dem Warum, so warum Leute Dinge gemacht haben oder an Punkten stehen, wo sie gerade stehen. Genau. Einfach weniger Vorurteile, mehr vielleicht miteinander sprechen, so, das würde ich mir wünschen. Und ich denke, wir sind vielleicht als gutes Beispiel vielleicht vorangegangen, indem wir einfach mal einen coolen, entspannten Talk gemacht haben. Ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit und würde sagen, deine letzten Worte an die Leute, die uns hoffentlich bis zum Ende zugehört haben. Hast du noch abschließende Worte für die Leute?
Denkt immer an eure Zukunft und verbaut sie nicht euch jetzt, im Hier und Jetzt, weil in der Zukunft sieht das ganz anders aus. Das sind meine letzten Worte.
Okay.
Ciao.
Balu, ich danke dir.
Haut rein, Leute.
Haut rein, Leute.